Du überlegst schon länger, an unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice, kurz IVIC, teilzunehmen. Wir haben immer wieder Teilnehmende, die sich den Kurs vom Arbeitgeber finanzieren lassen. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Denn wer seinen Weg ins authentische Selbst, ins authentische Sein findet, der profitiert ja nicht nur privat, sondern vor allen Dingen auch beruflich davon. Denn wenn du deine Emotionen regulieren kannst, gut Grenzen setzen kannst und auch sehr gut verstehst, wie du deine Talente einsetzen kannst, dann bist du natürlich auch bei der Arbeit motivierter und produktiver. Also geh doch gerne mal auf deinen Arbeitgeber zu und frag, inwiefern er dich unterstützen kann. Alle Infos dazu findest du auf www.strussundklausen.de/masterclasses oder in unseren Shownotes.
Und ich glaube, da hilft IVIC sehr, einfach um innezuhalten. Also das war, glaube ich, somit das Wichtigste, was ich mitgenommen habe. Dieses kontinuierliche, sich einmal die Woche oder zweimal die Woche hinzusetzen und innezuhalten und sich mit einem selber auseinanderzusetzen und der eigenen Situation und den eigenen Gefühlen.
Herzlich willkommen bei Von innen nach außen, Struss und Klausen. Heute mit einer Sonderfolge. Heute ist nämlich gar nicht Jalé dabei und auch Johann nicht, sondern heute sitze nur ich, Ranghild, hier mit Anka. Ich freue mich total, dass du da bist. Anka hat bei unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice, kurz IVIC, mitgemacht und ihre Geschichte hat damals ganz viele Menschen berührt und deshalb fühle ich mich geehrt, dass du heute den Weg zu uns gemacht hast, um ein bisschen über IVIC zu erzählen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Liebe Anka, erzähl doch mal, wenn du dein letztes Jahr so in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
Ich glaube, ich kann es sogar in einem sehr starken Wort zusammenfassen. Mein letztes Jahr war sehr bewegend.
Magst du mal ein bisschen erzählen, dass auch die HörerInnen abgeholt werden, die nun nicht im letzten Online-Coaching-Kurs dabei waren?
Mein letztes Jahr ist tatsächlich direkt sehr bewegend schon gestartet, nämlich am Anfang Januar, als mein damaliger Lebensgefährte sehr plötzlich und unerwartet verstorben ist, was mir sehr schnell den Boden und sehr unerwartet den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Mhm. Und wir hatten damals so die Situation, dass ich in München gelebt habe und in München gearbeitet habe, aber wir uns in Hamburg kennen und lieben gelernt haben und eigentlich so ein bisschen unser Mittelpunkt auch in Hamburg war. Und ich bin dann, nachdem dieser Schicksalsschlag passierte, zurück nach Hamburg gezogen, habe aber den Job in München auch glücklicherweise weitermachen dürfen, bin auch sehr toll aufgefangen worden von Freunden, Familie, aber auch von Arbeitskollegen. Und wie das dann aber so ist nach so einem Ereignis, zieht das dann doch immer nochmal Wellen nach sich, Wellen der Trauer nach sich. Das ist ja sehr von Höhen und Tiefen für mich gezeichnet war.
Ja, du hast viele Herausforderungen gehabt und noch einmal mein herzliches Beileid. Und diese Herausforderungen waren ja nicht nur privat, sondern auch beruflich. Wann war denn so für dich eigentlich der Punkt, an dem du gemerkt hast, hey, jetzt brauche ich irgendwie nochmal eine neue Perspektive oder Unterstützung?
Das war tatsächlich im Sommer und wie es für mich leider typisch ist oder war, bin ich gar nicht direkt selber drauf gekommen, sondern es ist eine gute Freundin von mir gewesen, die mir so ein bisschen den Hinweis, den liebevollen Hinweis gegeben hat, der sehr wichtig und sehr gut war. Ich habe mich nach diesem Verlust sehr in die Arbeit gestürzt, weil ich meinen Job sehr gerne mache.
Was genau machst du denn?
Ich bin in einer großen Werbeagentur und bin da in der Strategieberatung, also Unternehmensstrategieberatung. Mhm. Genau. Und habe mich da sehr reingestürzt, habe auch sehr, sehr viel gearbeitet, bis in die Nächte teilweise hinein. Hinzu kam, dass ich zwar physisch zurück nach Hamburg gezogen bin, aber dann am Ende doch sehr, sehr viel auch in München gewesen bin. Das heißt, immer sehr viel hin und her gereist bin, nirgendwo so richtig angekommen war. Und ja, dann hat es tatsächlich dieses Abendessen im Sommer gegeben, wo dann die Freundin von mir danach mich anrief und sagte, Mensch, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich und ich kenne da dieses tolle Programm und meinst du nicht, dass das vielleicht was für dich ist und schau dir das doch mal an. Und so bin ich zu Ivy gekommen.
Schön. Und wenn du dich mal so zurückerinnerst an diese Zeit und diesen Moment vielleicht auch, wie hast du dich damals gefühlt, als du gemerkt hast, dass es dich auf mehreren Ebenen, also in einigen Lebensbereichen, so ein bisschen in alle Richtungen zerreißt?
Ich glaube, der Punkt der Erkenntnis, der war sehr wichtig für mich. Und vor allen Dingen war es für mich hilfreich, dass ich gleich einen Lösungsweg quasi mitgeliefert bekommen habe. Ich bin jemand, der sich eigentlich sehr gerne und sehr viel mit dem Inneren von mir selber auseinandersetzt und da auch durchaus sehr reflektiert bin und habe kurz nach diesem Verlust eigentlich für mich gedacht, so Mensch, ich komme ja viel, viel besser damit klar, als ich irgendwie gedacht habe, was, glaube ich, aber sehr viel Ablenkung auch einfach gewesen ist. Und ich glaube, es war gewissermaßen auch so eine Erleichterung zu wissen, okay, da kommt jetzt viel innere Arbeit auf mich zu, aber das wird mir auf jeden Fall helfen und es wird mir damit besser gehen.
Und wie war es dann für dich, diesen Kurs zu durchlaufen?
Sehr spannend und anders, als ich erwartet habe. Ich habe nämlich im ersten Moment gedacht, okay, es wird für mich hauptsächlich irgendwie um Arbeitsthemen gehen, Sachen, die mich da bewegen. Und habe dann, wie es, glaube ich, vielen IWIC-Teilnehmern so geht, gemerkt, dass da auch noch ganz andere Themen mit reinspielen, die zwar einen Einfluss auf meinen Job haben, die aber vielleicht auch in Teilen aus meinem privaten Umfeld kommen. Und es hat irgendwann so einen Zeitpunkt gegeben, also man fängt ja dann an, sich mit Themen auseinanderzusetzen und ich glaube, durch dieses sehr starke Reflektieren von dem, wo stehe ich denn gerade, das hat mir wahnsinnig geholfen zu erkennen, Mensch, in die Richtung, in die ich gerade laufe, da muss ich vielleicht für mich was verändern. Und das war dann sehr befreiend und hat mich sehr zufriedengestellt auch.
Und was man ja sagen kann, ist, dass du ein sehr leistungsorientierter Mensch bist und dass du auf Probleme auch gerne so reagierst, dass du noch ein bisschen betriebsamer wirst, weil dir das ein Kontrollgefühl gibt und eben auch vielleicht verhindert, im Stillstand und in der totalen Ruhe die Gefühle dann wirklich alle mal so zu konfrontieren, ne?
Ja.
Jetzt hast du ja nicht nur den Kurs mitgemacht, sondern du warst auch eine von denen, die für ein Live-Coaching ausgelost wurde. Und neben dem, was du im Kurs gelernt hast, gab es denn da vielleicht auch durch das Live-Coaching so einen Moment, in dem du dachtest, wow, das ist jetzt irgendwie eine neue Perspektive oder das habe ich so noch gar nicht bewusst wahrgenommen vorher in mir?
Sehr, sehr viele neue Perspektiven haben sich da eigentlich eröffnet auf verschiedenen Ebenen. Also erst einmal muss ich sagen, war das Live-Coaching mein tatsächlich absolutes Highlight und da auch großes Kompliment an dich. Ich weiß, wir haben den Abend vorher telefoniert und ich habe dir sehr viele Sachen erzählt und habe nach dem Telefonat gedacht, so hui, wie wird das morgen vor so vielen Menschen darüber zu sprechen? Und es war aber eine so tolle Atmosphäre in diesem Raum und mir haben danach auch noch so viele andere Teilnehmer geschrieben, dass sie das so berührt hat und dass das so ein tolles Gespräch war zwischen uns. Das hat mir auch ganz, ganz viel gegeben. Also lieben Dank dafür.
Super gerne.
Ich glaube, was ich auf jeden Fall für mich neu erkannt habe, war dieser Punkt, dass für mich noch mehr Arbeit und noch mehr zu leisten auch gewissermaßen eine Flucht ist, beziehungsweise ein Instrument, um eine gefühlte Kontrolle zu bewahren. Das hatte ich in dieser Klarheit, war ich mir dessen so noch nicht bewusst gewesen. Und aber auch der andere wichtige Punkt, dass mir ein Job, der mich sehr fordert, wo viel los ist, dass mir das Spaß macht und dass das gar nicht unbedingt was ist, was ich verändern muss oder auch vielleicht gar nicht verändern sollte, sondern dieses Ruhe und Achtsamkeit in alles drumherum reinbringen. Das war irgendwie eine für mich sehr große und wichtige Erkenntnis.
Und ich glaube, dass viele Hörende sich da auch wiedererkennen in einer Leistungsorientierung. Wir leben ja auch in der Leistungsgesellschaft, in diesem Anpassungsmotiv, auch darüber eben anderen gefallen zu wollen, Dinge richtig machen zu wollen, dadurch natürlich viel Selbstverpflichtung zu spüren, viel auch den Anforderungen aus dem Außen gerecht werden zu wollen und ja, da auch mal hinzugucken, woher das denn eigentlich kommt. Ne? Was ist der Ursprung dieser Leistungsorientierung? Wie war das in der Vergangenheit motiviert? Und vielleicht magst du ja dazu auch noch mal so ein paar Sachen sagen, was du da für dich rausgefunden hast im Kurs.
Genau, also erstmal, wie gesagt, die wichtige Erkenntnis, es ist gar nicht schlimm, viel und gerne arbeiten zu wollen und das auch zu mögen. Das war irgendwie eine schöne Erkenntnis auch.
Davor haben ja auch viele Leute Angst, wenn sie ins Coaching kommen. Ne? Das wird mir immer wieder gesagt, oh ja, nee, aber nicht, dass du mir dann sagst, ich soll irgendwie den ganzen Tag nur meditieren und auf dem Nagelkissen sitzen. Ich liebe meinen Job, ich will den gar nicht loswerden. Und es geht ja auch bei dem, was uns auszeichnet, eigentlich selten darum, dass man dann sagt, so jetzt stell das ab oder lass das los. Ne? Viele Menschen sind ja zum Beispiel auch perfektionistisch orientiert. Und wenn man denen dann sagt, ja, lass doch einfach los, mach doch einfach locker, es geht natürlich nicht, ne? Weil das, was unsere Identität bestimmt, ja auch ganz lange ausgeführt wurde im Leben. Und es gibt ja auch Halt. Und so ist das eben für dich als leistungsorientierten Menschen auch. Man darf das gar nicht kritisieren in der Form, als es dann abgeschaltet werden sollte, sondern es geht darum, sich zu fragen, wie kann ich denn Leistung für mich so kanalisieren, dass ich gleichzeitig noch ein gutes Verhältnis zu mir selbst haben kann, dass ich noch präsent bin in dem, was ich tue und nicht so schnell renne, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit selbst überhole und dann gar kein Gefühl mehr innerlich auch für das habe, was mir Energie gibt, was mir Freude macht. Ne? Also meistens ist es ja immer nur die Übertreibung, die irgendwas schwierig macht und nicht die Sache an sich.
Ja, absolut. Und da auch so ein bisschen, da auch das kennen sicherlich viele, viele HörerInnen. Ich habe oft irgendwie aus dem Freundeskreis oder Familie gesagt bekommen, Mensch, dann mach doch jetzt mal ein Sabbatical und nimm dir doch mal ein bisschen Zeit für dich und nimm dich raus. Und das war für mich immer so ein Gefühl, so, nee, das ist es aber gar nicht. Ich mache meinen Job ja gerne und ich mag die Menschen gerne und ich stehe dafür morgens auch gerne auf. Und das war genau diesen Satz, hast du in dem Coaching zu mir gesagt, ich würde dir jetzt überhaupt gar nicht empfehlen, ein Sabbatical zu machen, weil das vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was dich jetzt in dem Moment weiterbringt. Und das war irgendwie sehr erleichternd irgendwie, weil das, was ich innerlich immer gefühlt habe, so ein bisschen auch mal von außen bestätigt worden ist.
Und nochmal zurück zu dem Ursprung deiner Leistungsorientierung. Wir gehen ja davon aus, dass diese Merkmale, die man so ausbildet im Ich-Verständnis, aber auch in der Persönlichkeit, dass die immer aus einer Mischung von Sozialisation und Genetik entstehen. Und das bedeutet, dass wir bestimmte Erfahrungen machen, die aber auch auf einen Nährboden fallen von Eigenschaften, mit denen wir eben schon zur Welt kommen. Und dementsprechend interpretieren wir ja auch unterschiedlich, was uns so widerfährt oder welche Erfahrungen wir machen. Und dementsprechend unterschiedliche Rollen nehmen wir zum Beispiel auch in Familien ein oder so, ne? Und kannst du denn für dich jetzt nach diesem Kurs so ein bisschen sehen, wie das seinen Ursprung gefunden hat mit der Leistungsorientierung?
Ja, absolut. Wir sind, als ich ungefähr 10 Jahre alt war, sind wir auf eine kleine private Reitanlage gezogen. Das war immer so der Lebenstraum meiner Mama und ich habe auch ein eigenes Pony gehabt. Das heißt, ich bin auch mit Pferden aufgewachsen und das war auch in vielen Teilen total toll und bereichernd. Ich habe Pferde mit auf die Welt gebracht und das gibt einem auch ganz, ganz viel, so eine sehr enge Bindung zu so einem Lebewesen aufzubauen. Aber durch Umstände hat es sich ergeben, dass tatsächlich mein Vater, also der Hof war in Norddeutschland und wir sind dort hingezogen aus Düsseldorf, dass mein Vater dort seine Arztpraxis behalten hat. Und diese Reitanlage aber so perfekt gepasst hat, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das trotzdem, aber mit dem Kompromiss, dass mein Vater nur am Wochenende da ist und ich unter der Woche oder wir unter der Woche quasi mit meiner Mutter alleine waren. Und das hat sehr gut funktioniert, aber dadurch bin ich tatsächlich relativ schnell, und das war ja auch was wir dann im Coaching herausgefunden haben, so unter der Woche in die zweite Erwachsenenrolle reingekommen und habe mich sehr schnell für sehr viele Sachen auch schon als Kind dann verantwortlich gefühlt und hatte aber auch immer sehr klare Verantwortlichkeiten. Also Sachen wie, die Pferde müssen versorgt werden, ich hatte mein eigenes Pony, das musste jeden Tag irgendwie bewegt werden, die Pferde mussten gefüttert werden. Da gab es schon sehr klare Aufgabenverteilung und ein Teil dieser Aufgaben lag dann auch entsprechend bei mir. Und ich glaube, dadurch war ich es immer gewohnt, irgendwie zu arbeiten, weil egal, ob ich freitagsabends mit Freunden aus war oder irgendwie woanders übernachtet habe, bei Freundinnen zum Beispiel, samstags morgens mussten zu einer bestimmten Uhrzeit die Pferde gefüttert werden und so eine gewisse Disziplin, die mir jetzt sehr, sehr viel auch im Job sicherlich hilft, die habe ich da mitbekommen und ich glaube, das hat sich dann so als roter Strang durch mein Leben durchgezogen, weil es halt mein gelerntes Muster war.
Und was ich daran so interessant finde, und das finde ich auch in diesen Coachings, die wir dann innerhalb von Inner Voice, Inner Choice haben, auch immer wieder so spannend. Es geht gar nicht darum, das zu bewerten. Und es geht auch nicht darum, eine schuldige Person zu finden und jetzt zu sagen, oh, ne, deine Mutter hat dich verpflichtet, das zu tun, weil es ihr Traum war. Oder irgendwie zu sagen, ach, guck mal, weil dein Vater schon eine Trennung zwischen Wohnort und Arbeitsort hatte, ist das etwas, was du jetzt fortführst. Es geht überhaupt gar nicht darum zu sagen, jemand ist schuld oder ist es gut oder schlecht. Sondern in einem Coaching und in diesem Explorationsprozess, sich selbst kennenzulernen und zu verstehen, wie man eigentlich das Leben gestaltet, wie die Muster von Denken, Fühlen und Handeln sind, geht es lediglich darum, sich diese unbewussten Prozesse so bewusst zu machen, dass wir heute eine Wahl haben. Also dass wir nicht mehr sozusagen aus dem Affekt und einfach, weil es gewohnt ist, im Autopiloten agieren, sondern dass wir die Möglichkeit haben, wirklich auf das Leben zu antworten. Denn nur dann, wenn wir das einmal verstanden haben, wenn wir uns vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert, dann können wir überhaupt nur die Willensenergie aufbringen, vielleicht auch was anderes stattdessen zu machen. Und das ist ja typisch, wenn Menschen so in so einem Hustle im Leben sind und sehr leistungsorientiert und sehr pragmatisch und ergebnisorientiert, dass sie häufig ein so großes Tempo haben, dass ihnen gar nicht der Raum gegeben ist, wirklich mal zu überlegen, mache ich das jetzt, weil ich möchte oder weil es mein Automatismus ist. Und was ich bei dieser Bewertung eben so spannend finde, ist zu sagen, es gibt ja immer auch beide Seiten, genau wie du gesagt hast, ne? Du hast natürlich auch eine hohe Anerkennung bekommen für die Leistung, die du erbracht hast. Du hast Disziplin ausbilden können, du hast gelernt, auch gegen die Unlust anzuarbeiten, denn keine Teenagerin findet es irgendwie cool, am Samstagmorgen super früh aufzustehen, wenn sie Freitag feiern war. Und du hast ja auch das Gefühl gehabt, gebraucht zu sein, ne? So, und wir konnten ja in deinem Coaching auch feststellen, dass das natürlich alles wahnsinnige Schätze und Kompetenzen sind, die du ausgebildet hast und von denen du jetzt auch extrem profitierst, ne? Es geht dann auf der anderen Seite eben nur darum zu gucken, okay, wie ist es eigentlich mit dem inneren Anspannungsniveau? Versorgt das genug? Vor allen Dingen, und das ist ja das Spannende, wenn man sich an so einer entscheidenden Stelle im Leben befindet, wie zum Beispiel, und das ist ja sehr drastisch, in so jungen Jahren, du bist ja noch nicht mal 30, wenn ich das verraten darf, den Partner durch einen Todesfall zu verlieren. Ne? Also wenn dann im Leben solche Wendepunkte, Stresssituationen, Übergangsphasen, Schwellensituationen sind, dann ist natürlich das System besonders herausgefordert. Das heißt, wir müssen das Energiesystem umso mehr mobilisieren und dafür brauchen wir natürlich irgendwie eine Kraftquelle. Und dann ist es so entscheidend zu gucken, okay, welche positiven Effekte hat diese innere Orientierung der Leistungsorientierung, des Übernehmens von besonders viel Verantwortung und wo ist es aber auch nicht mehr gut für mich? Ne? Und genau darum geht's. Es geht darum zu gucken, bis zu welchem Maß sind meine eigenen Muster funktional und wann werden sie aber auch dysfunktional. Und deshalb interessiert mich jetzt natürlich ganz besonders, wir haben vorher auch noch gar nicht gesprochen, also das finde ich jetzt auch gerade so total aufregend, was war denn, würdest du sagen, seit Aivik, also seit dem Kurs, das für dich Wichtigste in der Entwicklung, was ist seitdem passiert?
Tatsächlich habe ich relativ am Anfang von Aivik, da kam so ein Gedanke in mir auf und der entstand aus dieser Übung des Lebensrads, die mit mir ganz, ganz viel gemacht hat, weil ich bin so in diesen Kurs rein und habe so gedacht, so, okay, ich habe einen Job, der mich zwar fordert und der vielleicht ein bisschen viel ist, aber sonst, ich habe eine total tolle Wohnung jetzt hier in Hamburg. Ich bin wieder in der Stadt, die ich liebe. Ich habe einen total tollen Freundeskreis, weil die haben mich ja mega aufgefangen dieses Jahr. Ich habe eine super tolle Familie, für die ich unfassbar dankbar bin. Und dann habe ich diese Übung gemacht und habe dieses Lebensrad ausgefüllt. Und je mehr ich mich mit den einzelnen Kategorien auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht so, ich habe zwar eine super tolle und traumhaft schöne Wohnung hier in Hamburg, aber ich bin nie da. Und die ist überhaupt gar nicht mit Leben gefüllt und gar nicht so eingerichtet, fertig eingerichtet, wie ich es gerne hätte. Und ich habe einen total tollen Freundeskreis, aber ich bin nie da. Und ich habe das Gefühl, meinen Freunden gar nicht gerecht zu werden und gar nicht das zurückgeben zu können, was die mir gegeben haben. Und so ging das durch verschiedene Kategorien durch. Das war so der erste Moment, wo für mich so eine Erkenntnis kam, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie bist du doch noch nicht wieder da angekommen, wo du sein möchtest, wo du so in dir ruhst. Und in dem Moment kam so ein erster Gedanke, und der hat sich dann durch den Kurs und durch das Coaching weiter gefestigt, dass ich dann doch wieder an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, vielleicht ist ein Arbeitsort und Wohnort, der auseinanderfällt, gar nicht so ganz die beste Idee. Vielleicht wäre das doch eine Überlegung, nochmal zu schauen, was verändere ich. Und ich bin normalerweise jemand, der sehr schnell ins Machen kommt, weil ich auch sehr ungeduldig sein kann. Und habe mich
ja, weil Produktivität auch immer besser ist als Nicht-Produktivität. Ne?
Absolut, absolut. Also auch, wo du das gerade sagtest mit so eine Produktivität oder ein Beschäftigtsein gibt einem auch Sicherheit. Das war tatsächlich das, was mir nach diesem Trauerfall eine unfassbare Sicherheit gegeben hat, dass ich wenige Tage danach angefangen habe, meinen Umzug nach Hamburg zu planen, zurückzuplanen. Mhm. Ich habe innerhalb von Tagen die Wohnung in München aufgelöst, wo viele Freunde zu mir gesagt haben, dass du hast unfassbare Kräfte mobilisiert. Wir wissen nicht, wo du es hernimmst.
Aber das ist eben auch, ne, ganz typisch für deinen Charakter, dieses Verhalten über eine Aktivität auch wieder das Thema Sicherheit im Außen zu erlangen, obwohl es eben eigentlich um eine Sicherheit im Innen geht, um eine, wie du gerade gesagt hast, Ruhe im Innen, ein Ankommen. Und dafür standen ja dann auch die Bereiche in deinem Lebensrad. Auf so einer Metaebene kam eigentlich in jedem Bereich raus, dass es darum geht, in die Innenfürsorge zu gehen, also in sich selbst wieder ein Zuhause zu finden und nicht im Außen auszuagieren, was quasi als kompensatorische Leistung dafür zu sehen ist, dass es im Innen manchmal durch diesen großen Schmerz so unaushaltbar war, ne?
Ja, ganz genau. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin so ein bisschen, hab den Gedanken in mir reifen lassen, was in der Länge nicht unbedingt typisch für mich ist. Und dann ist das Live-Coaching ging ja auch in so eine Richtung. Und tatsächlich werde ich zum nächsten Jahr den Schritt zurück nach München gehen. Ich habe lange hin und her überlegt, in welcher Stadt möchte ich denn sein. Und mir macht der Job Spaß. Ich habe da tolle Leute. Und ich merke auch gerade ein bisschen, ich bin seit 10 Jahren in Hamburg. Ich liebe Hamburg über alles. Es ist eine ganz tolle Stadt. Aber ich merke auch, dass da gerade sehr, sehr viele Erinnerungen sind an eine Zeit, die wahnsinnig schön war und die jetzt aber vorbei ist. Und es kam immer mehr der Wunsch nach einem Neuanfang, einem gewissen Neuanfang. Es ist ja nicht alles neu, aber nach einem gewissen Neuanfang. Das heißt, ich werde den Schritt nach München zurückgehen.
Toll.
Und die andere große oder wichtige Veränderung, für die ich mir selber sehr dankbar bin, ist, dass ich relativ kurz nach Eivik nach einer Coachin, die das ganze Thema Emotionscoaching betreut, mich auf die Suche gemacht habe und da auch jemand ganz, ganz Tolles gefunden hat.
Was ja auch eine Empfehlung war, ne, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Ja, genau. Und da haben wir jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Sitzungen gemacht, und das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig doll geholfen, auch nochmal zum Beispiel in den Tag von dem Tod meines Partners reinzugehen, den ich für mich sehr, sehr weit weggeschoben hatte und den ich immer so wie so ein Wikipedia-Artikel runterreden konnte, einfach weil ich die Emotionen so weit weggepackt habe, um da nicht dran zu müssen. Und das merke ich jetzt, dass mir das wahnsinnig geholfen hat, dass ich hatte in dem Bewerbungsvideo für das Live-Coaching gesagt, ich möchte gerne mein eigener Fels in der Brandung wieder werden, weil mein Partner für mich immer der Fels in der Brandung war und der jetzt einfach so plötzlich weg war. Und ich merke, dass mir das gerade sehr hilft, mein eigener Fels wieder zu werden.
Und um den Bogen da nochmal zu spannen, weil ich mich daran erinnere, dass mich das so berührt hat, auch in unserem Coaching, dass es in dieser Biografiearbeit ja auch ganz stark darum ging, dass das Funktionieren schon als Kind, weil es eben unausweichlich war, also weil man sich dagegen quasi nicht wehren konnte, auch schon dazu beigetragen hat, dass emotionale Bedürfnisse in den Hintergrund gestellt wurden, ne? Weil als Kind können wir natürlich die Beziehung zu unseren wichtigen Bezugspersonen Bezugsperson nicht riskieren. Das heißt, wenn es Emotionen oder Bedürfnisse gibt, die diese Beziehung in einem Ausmaß gefährden, was uns innerlich gefährlich vorkommt, dann sind wir eher dazu geneigt, diese Bedürfnisse abzuspalten, wegzudrücken, anstatt eben den Verlust der Bindung zu riskieren. Und dann ist das natürlich auch ein gelerntes Muster, ne? Dass immer, wenn irgendwas sehr schmerzvoll ist, dass man dann eher das weg- und unterdrückt und stattdessen eben eine Ablenkung, eine Flucht, eine Kompensation in dem sucht, wo man wieder Selbstwirksamkeit spürt, ne? Durch die Produktivität, durch die Ergebnisorientierung, durch dann auch das positive Feedback von außen, was dann quasi wie so eine Ersatzbefriedigung ist, ne? Für dieses eigentliche emotionale Bedürfnis. Also das finde ich ganz toll, dass du auch diesen, das finde ich wirklich richtig berührend, dass du diesen Weg verfolgst, da jetzt auch dich den Emotionen und diesem Bedürfnis vielleicht auch nach Bindung zu dir selbst, aber auch zu anderen nochmal widmest und da nochmal in die Tiefe gehst.
Es hilft mir auch tatsächlich wahnsinnig doll. Und du hattest am Ende des Coachings einen sehr wichtigen Punkt gesagt, der mir auch nochmal sehr geholfen hatte. Du hattest gesagt, dass nur weil man als jemand, der High-Performer ist, an solche Themen rangeht und da lernt, auf sich zu achten, dass man dadurch nicht unbedingt weniger performant ist am Ende, sondern noch vielleicht sogar noch viel, viel mehr performant ist. Und das war auch so eine Hürde, die mir dann genommen worden war, so dass ich gesagt habe, okay, jetzt spricht eigentlich nichts mehr dagegen, diese Themen anzugehen.
Das ist ein ganz interessanter Gedanke, den viele High-Performer gar nicht gut fassen können, weil es in ihnen ganz häufig diesen Glaubenssatz gibt, je mehr, desto besser. Und sie managen häufig eher ihre Zeit als wirklich ihre Energie. Und das finde ich eben so interessant bei der wirklichen Fähigkeit, sich auch abzugrenzen, sich zu positionieren, klar zu sagen, hey, das möchte ich machen und das eben auch nicht. Weil es beim High Performer irgendwann nicht mehr darum geht zu sagen, kann ich das? Okay, dann mache ich das. Sondern es geht um die Frage, möchte ich das? Und dann kannst du natürlich deine Energie noch viel zielgerichteter einsetzen und auch mit einer ganz anderen Kraft, weil du nicht so erschöpft in diesen Momenten oder in diesen Begegnungen ankommst. Und interessanterweise führt eben diese ganz bewusste Auswahl dessen, was man tut und nicht tut, am Ende dazu, dass man eine viel größere Rolle auf der inneren Bühne anderer spielt und dass man einfach auch viel präsenter ist und sich selbst auch dadurch natürlich viel sichtbarer machen kann, ne? Du hattest gerade schon das Lebensrad angesprochen. Gab es denn noch irgendeine Übung, die dir so in Gedanken geblieben ist, auf die du vielleicht innerlich auch manchmal noch so ein bisschen zurückkommst aus Eiweg?
Das ganze Thema Achtsamkeit mehr in den Alltag einzubringen, da bin ich bei weitem noch nicht so gut dem zu folgen wie in den anderen beiden Bereichen, weil glaube ich das so ist, was mir am schwersten fällt, das in den Alltag zu integrieren, wenn ich irgendwie nach einem langen und stressigen Tag nach Hause komme, dann doch noch irgendwie eine Achtsamkeitsübung zu machen, sei es irgendwie eine Yoga-Praxis oder nochmal aufschreiben, wofür war ich dankbar. Das klappt noch nicht immer so gut, aber das ist was ich zumindest versuche zu integrieren. Und gerade so das Thema Yoga-Meditation merke ich auch immer, wenn ich es dann mache und wenn ich mir die Zeit dafür nehme, dann hilft es mir auch. Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr lernen, da konsequent zu sein.
Bei diesem Wort Achtsamkeit stelle ich bei High-Performern auch ganz häufig fest, dass das so ein bisschen ausgelutscht ist, ne? Und dass die sich so innerlich schon fast dagegen wehren, weil sie irgendwie denken, ach, jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Seitentüchern, die ich mir an die Wand hängen soll, so ungefähr. Was ich bei Achtsamkeit so spannend finde, ist, dass es eigentlich nur um eine Vergegenwärtigung geht. Also es geht wirklich nur darum, dass du in dem Moment spürst, in welchem Moment du eigentlich bist. Dass du nicht schon in der Zukunft bist, dass du nicht in der Vergangenheit hängst, dass du nicht im Automatismus einfach reagierst auf irgendwas, was von außen als Anforderung auf dich zukommt, sondern dass du wirklich, und das können Hörende ja jetzt auch einmal kurz machen, dass du dich einmal wirklich besinnst, was genau passiert eigentlich gerade und fülle ich diesen Moment mit meiner Präsenz wirklich aus. Und das ist das Einzige, was Achtsamkeit ist. Also da muss man nicht die Matte ausrollen oder, ne, kann man auch, ist auch cool, man kann auch Meditationsübungen machen, aber wirklich jetzt mal in diesem Moment sagen, okay, wo befinde ich mich gerade? Bin ich mit allen meinen Energien wirklich hier? und merke ich, wo ich bin. Das ist Vergegenwärtigung. Und worum es da geht, ist erstens seine Energien zu schützen und zweitens sich auch selbst die Möglichkeit zu geben, auf den eigenen Willen Zugriff zu haben. Weil in dem Moment, wo ich unbewusst einfach durch meinen Alltag stolpere, habe ich halt keine Willensenergie. Und wenn ich keine Willensenergie habe, kann ich nicht unterscheiden zwischen das will ich und das nicht, das mache ich und das nicht und das ist mir zu nah und das ist mir zu weit weg. Ne? So. Ja, schön. Also das, da ist noch a way to go.
Genau.
Bei der Achtsamkeitssache kann ich auch noch ein bisschen Gas geben auf jeden Fall oder eben Gas nehmen, je nachdem, wie man es sieht. Was nimmst du dir denn vor für 25? Jetzt steht ja erstmal der Umzug an. Gibt's noch irgendwas?
Ich glaube, ich freue mich sehr auf 25, weil 24 war für mich so ein Jahr, was wirklich sehr bewegend war und was auch unfassbar anstrengend war. Ja. Also das merke ich jetzt so zum Jahresende hin. Es hat mir einfach unheimlich viel Energie geraubt, was, glaube ich, absolut normal ist.
Ja.
Und ich freue mich jetzt auf 25, auf ein bisschen mehr Leichtigkeit, auf ein nach vorne schauen, auch weil ich weiß, dass mein Partner sich das für mich gewünscht hätte. Und genauso weiß ich aber auch, dass der Weg, den ich jetzt in 24 gehen musste, dass das die Grundvoraussetzung war, dass es quasi besser werden kann. Und ich freue mich darauf, in einer neuen Stadt zu sein, neuen alten Stadt zu sein und diese Stadt nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und freue mich dann darauf, dort dann ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Also gerade so dieses, ich bin immer nur irgendwie im Hotel gewesen und hier am Flughafen und habe ich schon den Flug eingecheckt. Und das klingt immer so ganz, ganz toll, bevor man das gemacht hat und man dann so sehr über einen längeren Zeitraum sehr intensiv mitgemacht hat. Ich bin teilweise wirklich nur irgendwie 4-5 Nächte in meiner Wohnung gewesen pro Monat. Ich freue mich wieder, ein Zuhause zu haben und in diesem Zuhause anzukommen. Ja.
Und ich wünsche dir auch total, dass das Zuhause eben nicht nur äußere vier Wände sind, sondern dass auch das Innere da nochmal mehr wieder ein Zuhause für dich sein kann, auf das dann auch innerlich Verlass ist. Ne? So. Meine abschließende Frage, Anka, vielen Dank. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. wem empfiehlst du denn iWeg? Also wer könnte von diesem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice profitieren?
Gute Frage. Ich glaube grundsätzlich jeder oder jede, die an einem Punkt ist im Leben, wo sie vielleicht nicht ganz klare Vorstellung hat, wo soll es jetzt weiter hingehen oder sich in einem Zustand befindet, der, es ist ja nicht immer klar definierbar. Also ich bin ja auch nicht in iWeg reingegangen und habe gesagt, ich habe die Problemstellung und die will ich gelöst haben, sondern ich bin ja sogar eher drauf gestoßen worden, wo aber eine gewisse oder wo ein gewisses in sich Ruhen vielleicht fehlt. Und ich glaube, da hilft iWeg sehr, einfach um innezuhalten. Also das war, glaube ich, somit das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, dieses kontinuierliche, sich einmal die Woche oder zweimal die Woche hinzusetzen und innezuhalten und sich mit einem selber auseinanderzusetzen und der eigenen Situation und den eigenen Gefühlen. Das ist, glaube ich, etwas, was das Programm ausmacht. Und natürlich auch, und da großes Lob an meine Freundin, alle diejenigen, die vielleicht genauso jemanden in ihrem oder seinem Umfeld haben, der vielleicht gerade in die eine Richtung läuft und irgendwie da den liebevollen Hinweis gebrauchen könnte, Mensch, vielleicht wäre es doch immer an der Zeit, sich mit so ein paar Fragestellungen auseinanderzusetzen.
Vielen Dank dir. Ich hätte das nicht schöner formulieren können. Danke, Anka, dass du heute zu uns gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.